Dickie Dick Dickens.
Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker.
Bearbeitet von Hans-Helge Ott.
Erster Teil, die wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. Damen und Herren, wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens.
Eine ziemlich alte Geschichte.
Ganz recht, wie die göttliche Komödie oder die Bibel.
Nicht gerade tiefschürfend, aber ganz schön hochgestapelt.
Eine Geschichte von bleibender Gültigkeit, junger Mann.
Dann wollen wir jetzt mal zur Sache kommen.
Es ist die Geschichte des gefährlichsten Mannes, der je den gesegneten Boden der Vereinigten Staaten betrat.
Des Mannes, der bekannt war für seine chamäleonhaften Winkelzüge und das völlige Fehlen dessen, was wir heute gern als Moral bezeichnen.
Dem niemand trauen konnte und der es trotzdem zu höchster Popularität im Lande brachte.
Ein ganz und gar unerklärliches Phänomen übrigens.
Und er war der gefährlichste Mann, den die Unterwelt Chaikegos je ausgespuckt hat. Dickie Dick Dickens, gefürchtet, verachtet, gehasst, ein Ausgestoßener. Und doch hat nicht auch er dazu beigetragen, der herrlichen Millionenstadt ihren geheimnisvollen Glanz zu geben?
Das ist sie. Die herrliche Millionenstadt.
Die Geschichte spielt 1924.
Das ist sie, die herrliche Millionenstadt.
So soll es sein.
Ist doch gleich viel idyllischer. Hier verlebte Dickie Dick Dickens 68% seines sensationellen Lebens. Die restlichen 32% verbrachte er in Sing Sing, der damals modernsten Strafanstalt der Staaten. Heute hat sich da doch einiges getan, wenn man zum Beispiel...
Es war ein heißer Julitag im Jahre 1924. Chaikego, sowieso ein heißes Pflaster, brütete unter den brennenden Strahlen der unerbittlichen nordamerikanischen Ebene. Die Sonne war in Schweiß gebadet. An jenem Tage, am 17. Juli 1924, gegen 16.32 Uhr, ließ Dickie Dick Dickens zum ersten Mal in seinem Leben die Unterwelt Chaikegos aufhorchen.
Hä?
Aufhorchen!
Er meint den anderen, das ist Jim Cooper.
Ja, ja, ich weiß, genannt der Schwerhörige.
Und er spricht mit Tom Coughlin.
Was?
Ich sagte, ein neuer Mann macht sich mausig, Chef.
So.
Dick Dickens heißt er.
So.
Hat heute mein Revier abgegrast. 2 Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr. In meinem Revier, Chef. Die Uhr ging übrigens 10 Minuten nach.
So.
Ist ein Einzelgänger, gehört nicht zu einer anderen Bande. Was sagst du dazu, Chef?
Wozu?
Na, ich frage dich, Chef, habe ich, Tom Coughlin, es nötig, mir die fettesten Happen von einem hergelaufenen Einzelgänger wegschnappen zu lassen? Hab ich das nötig? Man müsste den Burschen abknallen.
Du redest zu viel, Tom. Tu es.
Na gut, Chef, wenn du Jim Cooper es sagst.
Noch am Abend jenes heißen Tages im Juli 1924 machte sich der Taschendieb Tom Coughlin auf die Suche nach Dick Dickens, genannt Dickie, dem Mann, der ihm in sein Handwerk gepfuscht hatte. Es dauerte 2 Tage, bis er ihn fand. Und es dauerte weitere 2 Tage, bis die Polizei die Leiche entdeckte.
Angeschwemmt. Hier am Westufer des Michigansees, Kommissar.
Ach du lieber Gott, das ist ja widerlich.
Aha. Sergeant? Konnten Sie den toten Dings
identifizieren?
Genau.
Ja, es handelt sich um Tom Coughlin.
Tom Coughlin?
Ja, ein Taschendieb.
Merkwürdige Sache. Was wollte er denn mit den Taschen?
Ja, es wird angenommen, dass er sie an Taschenkrebse verfütterte, die er für namenlose und bisher völlig unbekannte Verbrechen abrichten wollte.
Ah, ja, ja. Das ist sehr gut möglich, Sergeant. Ich glaube, ich kenne ihn. Er gehört zu Jim Coopers Bande. Irgendeine Spur von dem Dings...
Täter?
Genau. Haben Sie irgendeine Spur von dem Täter?
Und ob, Sir.
Wie schön.
Gesucht, Sir. Und wie?
Aber
Leider, Sir?
Keine.
Leider nein.
Vermutlich wieder so ein Fememord.
Ja, ja.
Die Gangster nehmen uns die Arbeit ab. Das ist ein verdammtes Dings.
Glück?
Genau. Glauben Sie mir, Sergeant, wir hätten doppelt so viele Verbrecher in Chicago, wenn die sich nicht ab und zu gegenseitig aus dem Wege räumten.
Das könnte allerdings allmählich zu einem Umweltproblem werden, fürchte ich.
Nicht 1924. Immer schön in der Zeit bleiben, junger Mann.
Das hier habe ich bei dem Toten gefunden. Zwei Brieftaschen, ein Portemonnaie und eine wasserdichte Damen-Präzisionsarmbanduhr.
Zeigen Sie mal. Tatsächlich. Von allerhöchster Damenpräzision.
Sie geht 10 Minuten nach.
Genau das meine ich.
So.
Ja, Chef. Und so sehe ich, Harry, die Sache. Tom Coughlin hat das Nest von diesem Dickens aufgespürt. Aber anstatt sich auf den Mann zu konzentrieren, hat er die Brieftaschen, das Portemonnaie und die wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr gesucht. Dabei hat ihn Dickens erwischt und abserviert.
So.
Man stelle sich sowas vor. Ein Einzelgänger macht sich an eine Organisation heran. Er wagt es, ein Mitglied deiner Bande auszulöschen. Mann, oh Mann, der Karl hat Nerven.
Ja.
Er ist ziemlich wortkarg, oder?
Aber ich wette, der weiß gar nicht, was ihm jetzt blüht.
Wohl nicht. Alle benachrichtigen.
Gut, Chef. Schätze, in 24 Stunden haben wir den Burschen. Willst du selbst mit ihm reden?
Wenn er doch noch reden kann.
Für den südöstlichen Stadtteil von Chicago, jenen Stadtteil, den die Bande Jim Coopers beherrschte, brach nun eine für die damaligen Verhältnisse ungewöhnliche Nacht an.
Ich sag mal, für heute wär's auch nicht typisch.
Eine Nacht ohne Einbruch, ohne Überfall, ohne Diebstahl, ohne Mord. Die unter Jim Coopers Führung vereinigten Gangster hatten keine Zeit für ihr Handwerk.
162 Berufsgangster durchstreiften die Stadt. 94 freiberufliche Verbrecher, 71 Teilzeitmitarbeiter und 1-Dollar-Kräfte sowie 12 Schwerverbrecher in Vaterschaftsurlaub. Insgesamt 339 Sicherheitskräfte.
Des Syndikats.
Natürlich. Sie durchsuchten jede Straße, jeden Winkel. 678 Augen bohrten sich in das Dunkel der Nacht. Genau genommen 677, denn Jim Cooper, genannt der Einäugige, war einäugig. 677 Augen also suchten einen fieberhaften Mann und dieser Mann hieß, Moment...
Dickie Dick Dickens.
Sehr richtig.
Aber der saß in jener Nacht in einem gemütlichen Reihenhaus in einer geschmackvollen Siedlung für den gehobenen Mittelstand am Rande der Stadt und spielte mit Effi Marconi, seiner Freundin, 66.
Gott, ich hätte sie für Anfang 40 gehalten.
Sie war 22.
Meine ich doch.
66 ist so ähnlich wie Mau Mau. Es war... Dickies Lieblingsspiel, das er schon als kleiner Junge auf der kleinen Farm seiner kleinen Eltern in Connecticut mit dem schwarzhäutigen Knecht Joshua gespielt hatte.
Ich melde 20 an.
Oh, ich habe gar nicht aufgepasst.
Mann, was hat der denn für eine Stimme?
Das ist nicht Joshua, das ist Effi.
Ja dann.
Was hast du denn, Effi?
Ich mache mir Gedanken, Dick. Ich mache mir Sorgen.
Sorgen?
Sorgen. Hast du nicht die Zeitung gelesen?
Ach, das meinst du. Ist mir ehrlich gesagt egal, ob die Benzinpreise steigen. Ich tanke immer nur für 10 Dollar. Na komm, nun nimm schon, der Stich gehört dir.
Ich denke nicht an die Benzinpreise, Dick. Ich denke an dich.
Nanu.
Der Tote, der am Westufer des Michigansees aufgefunden worden ist.
Was ist mit dem?
Tu doch nicht so, Dick. Ich weiß doch Bescheid. Er hatte eine wasserdichte Damenpräzisionsarmbanduhr in der Tasche. Die Uhr ging 10 Minuten nach.
Wahrscheinlich eine von diesen Automatikuhren. Sind irrsinnig teuer. Aber was die Genauigkeit angeht...
Mir brauchst du kein Theater vorzuspielen. Es ist dieselbe Uhr, die du vor 5 Tagen dem Versicherungsvertreter abgenommen hast. Du bist der Mann, der den Toten in den Michigansee geworfen hat.
Ach ja, das könnte sein, jetzt wo du sagst. Aber sollte ich ihn so einfach am Ufer liegen lassen? Da spielen oft kleine Kinder.
Dick, bitte.
Verstehe ich richtig, du willst mich erpressen?
Oh, red doch keinen Quatsch. Ich habe einfach Angst.
Vor der Polizei?
Wofür hältst du mich denn für eine Anfängerin?
Na also, dann spiel doch bitte die Partie zu Ende. Du weißt, ich kann es nicht leiden, wenn mich jemand beim 66 stört.
Okay, aber auf eins kannst du dich gefasst machen.
Na?
Ich melde 40 an.
Ah! Siehst du, jetzt hab ich nicht aufgepasst.
Der Tote aus dem Michigansee war übrigens Tom Coughlin.
Coughlin?
Coughlin, meinetwegen.
Ich habe ganz vergessen, mir seine Visitenkarte anzusehen.
Tom Coughlin gehörte zu Jim Coopers Bande, Dick. Und von Jim Cooper wirst du doch sicher schon gehört haben.
Hm?
Der lässt es sich nicht gefallen, dass man einen seiner Leute aus dem Verkehr zieht. Wir sollten stiften gehen. Fort von Chicago.
Fort?
Ja.
Bei der Hitze?
Weit fort. ehe es zu spät ist.
Ich muss doch sehr bitten, Effi. Ein Dickens kneift nicht.
Gibst du mir noch so einen Whisky?
Oh, gern. Siehst du in der Zwischenzeit schon mal zum Fenster raus?
Mhm. Was ist denn da, Effi?
Siehst du den Wagen dort draußen?
Mhm.
Der steht jetzt schon 10 Minuten dort. Die Leute sind drinnen sitzen geblieben. 4 Männer. Mhm. Und da drüben steht noch ein Auto unter der Baumgruppe, siehst du?
Mhm.
Und dort kommt ein dritter Wagen.
Na, das ist ja ein Verkehr hier. Stellst du mal das Radio ab?
Aber dann können uns die Leute doch nicht mehr hören.
Ich meine die Musik.
Ach so.
Du Blondeste unter den Intelligenzbestien.
Du sagst immer so schöne Sachen zu mir, Dicky.
Mein Augensternchen.
Der Wagen hält genau vor unserer Tür.
Mhm.
Du, Dick, der eine hat eine Maschinenpistole.
Die neue Thompsons mit Mündungsbremse und USB-Anschluss. Schönes Stück. Das sind Jim Coopers Leute.
Siehst du?
Ich denke, du hast recht, Effi. Wir gehen durch den Hinterausgang.
Ich glaube, hier ist die Luft rein.
Nein, jetzt haben wir die Spielkarten vergessen.
Sie werden uns verfolgen, Dick. Wir müssen weg hier.
Ja, leicht gesagt. An unseren Wagen kommen wir nicht heran. Und bis zum nächsten Taxistand gehen wir mindestens 20 Minuten.
Wir halten einen Wagen an, Dick. Das ist die einzige Möglichkeit.
Okay.
Hallo? Hallo? Entschuldigen Sie bitte. Können Sie uns ein Stück mitnehmen?
Wieso?
Wir müssten mal dringend nach Chicago.
Warum?
Wir sind in Gefahr. Wir werden verfolgt.
Außerdem ist da einfach mehr los, das ganze kulturelle Leben und so weiter. Sie verstehen?
Von wem?
Von einer Verbrecherbande. Von Jim Cooper, falls Sie den Namen schon mal gehört haben.
Hab ich.
Na, sieh mal einer an.
Ich bin Jim Cooper.
Ach, du liebe Zeit.
Ja, ist es denn...
Und diese Pistole hier ist geladen. Nehmt Platz.
So fiel Dicky Dick Dickens doch in die Hände von Jim Cooper.
Genannt der, der sich nichts gefallen lässt.
In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden.
Übrigens kurze Zeit auch zu finden auf der Homepage der tibetischen Rettungsschwimmer.
Bezeichnet Dickens diesen Augenblick als den dunkelsten in seiner Laufbahn. Damals gab ich, so schreibt er, keinen einzigen Cent für mein Leben.
Aber damals war der Cent auch noch mehr wert. Also gemessen an der heutigen Kaufkraft wäre ein damaliger Dollarcent heute gut und gern sein...
Und doch sollte alles ganz anders kommen.
Genau. Und deshalb versäumen Sie auf keinen Fall das nächste Mal Ihr, wie heißen die noch, diese altmodischen Dinger?
Radio.
Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago.
Dicky!
Dick!
Dickens! Dicky Dick Dickens! Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Erster Teil. Die wasserdichte Damen-Präzisions-Armbanduhr. Es spielten Dicky Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Jim Cooper, Hans-Peter Hallwachs, Harry, Jens Wawracek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korff, Sergeant Lutz Herkenrath, Tom Coughlin, Klaus Dittmann sowie... Jürgen Thormann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Klaus Schumann, Martin Selig, Wenke Decker und Christine Potschkat. Musik, Jan Christoph, Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion Holger Rink.